Ganz weit vorne auf unserer Sachbuch-Bestenliste steht in diesem Monat das Buch Der Liebe und dem Leid des Medizinhistorikers Rainer Herrn. Das ist ein Buch über das Berliner Institut für Sexualwissenschaft und seinen Gründer Magnus Hirschfeld. Und Rainer Herrn ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ist mir eine Freude.
Der Liebe und dem Leid, ich finde das ja schon mal einen schönen Buchtitel. Woher kommt denn der Titel oder worauf bezieht sich der?
Ja, es klingt ein bisschen, vielleicht ein bisschen pathetisch sogar, aber diesen Titel hat Hirschfeld geprägt in seiner Eröffnungsrede und er stand in großen Lettern auf dem Institut an der Frontseite. Also es ist nochmal ganz bezeichnend, wo es um Sexualität geht, also um Liebe und auch um das Leiden an der Sexualität in ganz vielen verschiedenen Facetten, wenn Sie an die Verfolgung und Erpressung beispielsweise denken oder an die vielen Stigmatisierungen der diversen Sexualitäten. Und das ist, glaube ich, ein sehr treffender Titel für das Buch und für das Institut.
Ich habe gehört, dass Sie sehr lange an diesem Buch geschrieben haben, wirklich sehr lange, nämlich über 3 Jahrzehnte hinweg. Das Thema muss Sie wirklich gefesselt haben. Was hat Sie denn daran so gefesselt?
Ich meine, der Titel bezieht sich auch auf mich, also sozusagen Liebe und Leid, das können Sie sich vorstellen, 30 Jahre Auseinandersetzung mit einem Thema. Und wir hatten 1994 das 75. Gründungsjubiläum des Instituts. Und wir wollten, die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft wollte eine Ausstellung und ein Begleitband machen. Die Ausstellung wurde, sie ist international getourt in die USA, in Spanien und so weiter und so fort. Aber der Begleitband wurde nicht fertig. Und an diesem Begleitband, das ist sozusagen das nachgereichte Geschenk zu meiner bevorstehenden Pension nach 30 Jahren und der Platz 2 auf der Sachbuchliste bestätigt mir, dass es doch lohnenswert gewesen ist.
Ja, Glückwunsch zu dieser Ausdauer über 30 Jahre hinweg. Ich weiß nicht, ob ich die hätte. Von dem Berliner Institut für Sexualwissenschaft, ich muss sagen, ich habe schon oft davon gehört. In der Berliner Stadtgeschichte spielt das ja immer wieder eine Rolle. Das Institut war lange das einzige seiner Art. Und jetzt habe ich doch gestaunt, im Zusammenhang mit Ihrem Buch zu hören, dass es noch keine umfassende Studie gab zu diesem Institut, dass Sie da der Erste sind mit Ihrem Buch. Wie kam das denn? Denn das Thema ist doch ungemein interessant.
Ja, das ist immer so ein bisschen in die Nischengeschichte abgeschoben worden, also die Geschichte sexueller Minoritäten. Und wenn Sie daran denken, dass die Sexualwissenschaft bis heute ja nicht so recht etabliert ist im akademischen Betrieb, dann war das vor 100 Jahren nicht viel anders. Und das heißt gleichzeitig, dass Wissenschaftsförderung und gleich gar jene über die Geschichte der Sexualität und oder Sexualitäten, sollten wir viel besser sagen, dass jene Förderung über die Geschichte der Sexualitäten sehr, sehr schwierig ist. Und das heißt, es war auch für uns schwer. Wir haben viel ehrenamtliche und Projektarbeit investiert, um dieses Buch sozusagen zustande zu bringen.
Dann will ich Sie mal schockieren mit einer Grundsatzfrage jetzt nach 3 Jahrzehnten Arbeit an diesem Thema. Können Sie mal knapp zusammenfassen, was war denn die eigentlich besondere Leistung des Berliner Instituts für Sexualwissenschaft?
Ja, ich glaube, das sind so vielleicht 3, 4 Dimensionen, die ganz zentral sind. Schauen Sie, 1919 gegründet, was liegt davor? 50 Jahre Kaiserzeit, 50 Jahre konservative Sexualpolitik, 50 Jahre Reformstau. 1919 wird die Sozialdemokratie die stärkste Fraktion und Hirschfeld als Sozialdemokrat spricht vom morgenroten Sozialismus und von der großen Hoffnung der Lebensreformbewegung, dass sich endlich etwas ändern würde und insbesondere die Sexualstrafgesetzgebung. Und dort im Zentrum der Paragraph 175, der homosexuelle Männer sozusagen ständig bedroht hat und Erpressern Tür und Tor geöffnet hat. Und daher kommt auch das Leid.
Ein Paragraph, der, soweit ich mich jetzt erinnere, erst in den 1990er Jahren in der Bundesrepublik abgeschafft wurde.
Ja, das ist korrekt, 1994. Aber vielleicht noch eine zweite Dimension des Instituts. Das ist jene, die Sexualwissenschaft gründet sich ja sozusagen um 1900. Und Hirschfeld wollte natürlich seinen Denkstil sozusagen implementieren in der akademischen Welt und hat versucht, mit diesem Institut sozusagen eine wissenschaftliche Einrichtung zu schaffen, die dann einer Universität angegliedert wird und damit der Sexualwissenschaft den Schub zu geben, dass sie endlich ein Fach unter vielen Disziplinen ist. Leider ist das misslungen.
Wieso eigentlich nicht? Sexualität ist doch eine so grundsätzliche Dimension unserer Existenz. Man müsste sich doch vorstellen, dass die Universitäten auch daran interessiert sind.
Ja, Sexualität ist immer so ein ambivalenter Gegenstand. Volkmar Sigusch, ein Sexualwissenschaftler aus Frankfurt, hat mal gesagt, es zählt zu den sogenannten schmutzigen oder wenig Ansehen genießenden Fächern. Es ist ja doch letztlich die Disziplin, die durchs Schlüsselloch schaut. Und Sexualität und das Sprechen über Sexualität, gleich gar das akademische Sprechen, ist immer auch schambesetzt. Und wenn wir über unsere Sexualität heute sprechen, ist das sehr viel offener. Aber wenn Sie 100 Jahre zurückgehen, dann ist das eine große Schwierigkeit gewesen. Und die Akademiker, die Wissenschaftler haben sich gewehrt dagegen, dass die Sexualwissenschaft an den Universitäten einen Platz bekommt, insbesondere die medizinischen Fakultäten. Da haben wir Gutachten, da habe ich viele Beispiele in meinem Buch gebracht, wie diese Abwehrbewegungen ausgesehen haben.
Ja, umso erstaunlicher, dass das bis heute im Prinzip nicht viel anders ist. Aber das ist ja nicht eigentlich Ihr Thema, sondern Ihr Thema ist eben das Institut für Sexualwissenschaft in den 20er, 30er Jahren. Ich fand sehr interessant, bei Ihnen zu lesen von Magnus Hirschfelds Zwischenstufentheorie, die besagt, im Prinzip, es gibt so viele Arten von Sexualität, wie es Menschen gibt. Und das ist ja im Prinzip eine sehr, sehr moderne Auffassung, oder? Dass jeder Mensch seine ganz eigene sexuelle Zwischenstufe hat.
Man könnte sagen, das ist sozusagen die Idee der sexuellen Diversität zusammenzudenken. Also Hirschfeld ging davon aus, dass jeder Mensch eine Mischung aus männlichen und weiblichen Eigenschaften sei und im Grunde jeder sozusagen ein Unikat, jeder eine besondere individuelle Prägung hat, eben in der Sexualität, in seiner Form von Geschlechtlichkeit, und das homosexuelle Transvestiten, wir sagen, oder Transsexuelle, Intersexuelle, nur bestimmte Ausformungen dieser mischgeschlechtlichen Formen sei. Und damit sozusagen hat er versucht, die Diversität in den Naturwissenschaften anzusiedeln. Und ähnlich wie Darwin die Artenvielfalt beschrieben hat, hat Hirschfeld versucht, die Vielfalt der Geschlechtlichkeiten und Sexualitäten zusammenzudenken in dieser Figur der Diversität. Und das ist schon ein wichtiges Moment. Aber das Zweite, was ich fast noch wichtiger finde, ist, dass Hirschfeld mit der Gründung des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees 1897, das ist die erste homosexuellen Organisation weltweit, sozusagen sexuelle Bürgerrechte eingefordert hat, indem er den Reichstag sozusagen versucht hat, dazu zu bringen, mit einer Petition, die von Wissenschaftlern, Künstlern, Politikern unterschrieben wurde, durch eine Petition zu bewegen, zur Abschaffung dieses Paragraphen beizutragen. Und diese sexuellen Bürgerrechte sind etwas, wovon wir heute noch profitieren.
Jetzt setzen Sie sich in Ihrem Buch durchaus ja auch mit den Widersprüchen im Denken von Magnus Hirschfeld und in seinen Praktiken auseinander. In den frühen Jahren des Instituts wurde auch Sexualpolitik mit dem Skalpell gemacht, so haben Sie eins Ihrer Kapitel überschrieben. Da wurde versucht, Homosexuelle durch Operationen zu heilen, jetzt in großen Anführungsstrichen. Ist das denn nicht auch ein Widerspruch zum Denken von Hirschfeld selbst? Er hatte doch auch erklärt, Homosexualität sei eben natürlich keine Krankheit.
Genau, das ist eine Gegenposition zur Psychiatrie, denn sexualwissenschaftliche Ansätze kamen vor allem aus der Psychiatrie, und die Psychiatrie, das wissen wir, setzt Normen und erklärt, was krank ist und was gesund ist. Hirschfeld hat diese naturwissenschaftliche Theorie entworfen und er glaubte, dass insbesondere die Endokrinologie, die Hormonforschung, sozusagen den wichtigen Schlüssel bereithält für die Erklärung der Homosexualität. Denn er dachte, aufgrund der Forschung eines Wiener Endokrinologen, dass Homosexualität in den, nicht nur im Kopf, sondern auch in den Hoden oder in den Ovarien verortet ist, nämlich dass homosexuelle Männer ein weibliches Sexualhormon produzieren würden und homosexuelle Frauen ein männliches. Ergo, wenn Menschen die Gonaden, also die Hoden oder Ovarien, ausgetauscht werden, dann müsste es doch möglich sein, sie umzustimmen, also sie zu konvertieren. Und es gab, das hatte ich eingangs gesagt, sehr viele Homosexuelle, die gelitten haben unter ihrer Homosexualität und diese Neigung loswerden wollten und Hirschfeld auch bedrängt haben, jene Operation an ihnen ausführen zu lassen. Und das ist ein Dilemma, was Sie ansprechen, was ich auch unterschreiben würde. Selbstverständlich, Hirschfeld ist nicht frei von Widersprüchen. Einerseits der Versuch der Entpathologisierung, also Homosexualität als gesunde Erklärung zu erklären, und gleichzeitig diese therapeutischen Interventionen sich nicht entschieden entgegengestellt zu haben, im Gegenteil, sie sogar unterstützt zu haben, weil sie seine Theorie vom Angeborensein unterstützen würden.
Eine ungemein spannungsreiche Geschichte, die erzählt Rainer Herrn in seinem Buch Der Liebe und dem Leid, das Institut für Sexualwissenschaft 1919 bis 1933. Im Suhrkamp Verlag ist das Buch erschienen mit 680 Seiten, 36 € ist der Preis. Und wie gesagt, es steht ganz vorne auf unserer Sachbuchbestenliste. Vielen Dank für den Besuch bei uns.
Ja, herzlichen Dank.